Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Lauren, wir haben auch eine Form der SIBO nicht besprochen, und zwar die Schwefelwasserstoff-SIBO. Ist ein bisschen das Mysterium, weil wir können es nicht richtig als Atemtest zumindest in Deutschland oder Europa testen. Macht auch ein paar sehr merkwürdige Symptome. Magst du uns da mal abholen? Was sind deine Erfahrungen mit Schwefelwasserstoff-SIBO und was macht das so?
Ja, super Frage. Das ist sehr interessant, weil wir wissen ja, bei allen SIBO-Arten sehen wir einen sehr stark aufgeblähten Bauch und entweder Gase, die abgehen oder auch nicht. Aber tatsächlich scheint es bei mir in der Praxis, dass die Schwefelwasserstoffpatienten, die am meisten sind, die leiden unter einfach wahnsinnig viel Gärung. Die sind so aufgebläht, fast immer, egal was sie essen, Fleisch, Gemüse, ist egal, haben alles probiert, haben alle viele Tests gemacht und sind einfach nicht weitergekommen und haben auch dann zur gleichen Zeit ganz viele interessante, komische, mysteriöse andere Symptome. Und so fügt sich dann dieses Bild oft zusammen. Aber wirklich ausgezeichnet von diesen sehr effizienten Bakterien, die alles, aber auch insbesondere Schwefel, sehr schnell und sehr effizient in ganz viel Gas umwandeln. Dieses Gas, Schwefelwasserstoff, ist in gewissen Maßen für den Körper nicht schädlich, sondern sogar manchmal antientzündlich und hat sogar Vorteile für den Körper. Aber es ist immer so eine Frage der Dosis. Die Dosis macht das Gift. Und in den meisten Schwefelwasserstoffpatienten ist die Menge einfach viel zu viel. Und wir sehen dann die typischen Symptome, die bei Wasserstoff und IMO nicht so oft vorkommen. Und das sind oft sehr, sehr viele systemische Symptome, also starker Brain Fog, wo das Gehirn total vernebelt ist, auch Gelenkbeschwerden, brennende Muskelschmerzen oder brennende Beschwerden überall im Körper, entweder in der Zunge, im Magen, brennende Füße, brennende Hände, das ist ganz unterschiedlich, manchmal auch ein sehr metallischer Geschmack im Mund oder übel riechender Mundgeruch nach Schwefel, auch übel riechende Blähungen und fast immer Durchfall oder abwechselnder Durchfall und Verstopfung. Das würde ich so zusammenfassen.
Ja, super spannend. Ja, also unterschreibe ich komplett. Was ich mal gehört habe, ist, man hat bei Schwefelwasserstoff quasi am Anfang gedacht, dieser Wechsel, Durchfall, Verstopfung, das ist auch das, was ich tatsächlich in der Praxis erlebe. Ich meine, Marc Pimentel hat irgendwann mal dann zu einem späteren Zeitpunkt gesagt, es macht eigentlich nur Durchfall, du siehst es aber auch anders. Also du siehst auch diese Komponente Verstopfung, Durchfall.
Mhm. Ja, jetzt fangen bei mir die Glocken an. Nicht erschrecken, die Kirche hier um die Ecke lautet immer mittags sehr laut und lange. Genau, ich habe auch mal gehört in einem Podcast, dass die Durchfallsymptome von Schwefelwasserstoff kommen und wenn dann Methan vorhanden ist, kann das zu den ab und zu mal längeren andauernden Verstopfungsperioden führen.
Genau, also das ist tatsächlich so klar zu trennen wie Marc Pimentel, dass er sagt, das macht nur Durchfall, sehe ich zumindest in der Praxis nicht. Es kann sein, dass dann eine gemischte Kombination aus den Symptomen von Methan und abwechselnd Schwefelwasserstoff ist. Und wir haben tatsächlich diese Symptomatik außerhalb des Darms, wo ich immer früher gedacht habe, okay, das ist auf jeden Fall nur über die Psychosomatik zu erklären, wie eben, dass sich die Menschen nicht mehr gut konzentrieren können, auch so ein bisschen neben sich stehen, nicht mehr leistungsfähig sind, was man dann als Brain Fog bezeichnet. Total. Und eben auch, wenn die Gelenke schmerzen. Was ich spannend finde, ist mit den brennenden Hand- und Fußflächen, was du gesagt hast, da habe ich auch immer wieder Patienten. Das passt natürlich auch ins Bild, wenn man das quasi unter dem Schwefelwasserstoff zusammenführt. Jetzt haben wir bei den anderen Folgen immer auch besprochen, welche Bakterienarten quasi dafür verantwortlich sind. Jetzt haben wir es hier wieder noch mit einer anderen Gattung zu tun. Kannst du da so ein paar Vertreter nennen und diagnostizierst du sowas auch unter anderem in der Mikrobiomanalyse? Machst du sowas, ja, wie diagnostizierst du es überhaupt?
Ja, tolle Frage. Das ist auf jeden Fall eine noch in Deutschland klinische Diagnose. Also mit den Symptomen zusammen kommt man fast immer dem Schwefelwasserstoff auf die Spur und hat nicht unbedingt wahnsinnig viel mit Tests zu tun in diesem Fall. Aber Mikrobiomanalyse macht schon Sinn. Und in den meisten Mikrobiomanalysen gibt es eine Gruppe von Bakterien, die getestet werden, die Schwefel reduzieren oder Sulfate-Reducing Bakterien sind, die mit Schwefel ihren Stoffwechsel spezialisiert haben. Und da sind ein paar Namen, die man oft sieht, Disulfibrio und Biophila Wadsworthia. Das sind die zwei Hauptbakterien, die ich suche. Es gibt da aber bestimmte Kategorien. Also es sind die wirklich sehr auf Sulfat spezialisiert sind, aber es gibt auch andere sehr häufig vorhandene Bakterien wie Klebsiellen und Citrobacter und Pseudomonas. Die können sich quasi ihren Stoffwechsel umschalten und können anfangen, Schwefel zu reduzieren und damit Schwefelwasserstoff Probleme auszulösen. Und es gibt da noch ein paar andere Alistepis, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, das ist auch immer wieder mal auf den Mikrobiom vorhanden. Serratia ist, glaube ich, auch mal eine davon. Aber was ganz wichtig zu betonen ist, ist, dass wenn es im Dickdarm in der Mikrobiomanalyse auftaucht, heißt es nicht, dass es im Dünndarm ist. Dr. Mark Pimentel sagt, der Dünndarm und der Dickdarm sind zwei verschiedene Planeten und man kann keine wirkliche Schlüsse über den Dünndarm durch den Dickdarm ziehen. Ich finde das aber trotzdem ein interessantes Zeichen, da wir ja wissen, dass die meisten Menschen mit SIBO die Besiedlung im Dünndarm durch den Dickdarm bekommen haben, mit dieser Hochwanderung durch die Ileozäkalklappe. Also ist es schon wichtig, wenn man das auf dem Test hat und es bestätigt oft manche Symptome, aber ich würde es nie wirklich auf erster Stelle setzen.
Genau, also tatsächlich für mich ist es so, wenn ich habe öfter mal in den Mikrobiomanalysen so eine minimale Erhöhung, so vielleicht anderthalbfach über dem Grenzwert, daraus mache ich meistens nichts, aber ich habe Patienten, die haben dann 10, 15-fache Erhöhung. Ja. Und da gehe ich schon davon aus, dass zumindest das Schwefelwasserstoff Probleme macht. Das bedeutet für mich nicht automatisch, dass es dann im Dünndarm ist, so wie Mark Pimentel das im Prinzip ja auch benennt. Ja. Aber trotzdem, Schwefelwasserstoff ist ja ein hochaggressives, toxisches Gas, wenn es zu viel ist. Steht auch im Verdacht, tatsächlich mit Darmkrebs in Verbindung zu stehen. Das heißt, wenn du sehr viel Schwefelwasserstoff hast, dass du dann Entzündungen an der Schleimhaut hast. Und chronische Entzündungen können auch immer dann dazu führen, dass auch ein Entartungsprozess dann entsteht. Und tatsächlich ist es so, wenn ich sehr hohe Schwefelwasserstoffwerte habe, sehe ich eigentlich auch fast immer ist übertrieben, aber sehr viel häufiger ein erhöhtes Kalprotektin, also einen erhöhten Zündungswert im Darm wirklich nachweisbar. Also insofern, wenn man sowas in der Mikrobiomanalyse findet, ist es für mich behandlungswürdig. Aber ich stimme dir zu, dass man darauf nicht rückschließen kann, dass es automatisch auch im Dünndarm sitzt.
Absolut, ja, super wichtiger Punkt. Und auch das mit Darmkrebs. Die Studien zeigen, glaube ich, auch recht klar, dass ein enger Zusammenhang zwischen hoher Schwefelwasserstoffgase und Colitis ulcerosa besteht. Und das ist ja auch geprägt von Darmentzündung im Dickdarm oder sogar im Enddarm. Also das ist schon wahnsinnig interessant, insbesondere für diese Patienten mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, dass da Schwefel und Schwefelwasserstoffgas mögliche Probleme mit sich bringt.
Wie gehst du jetzt vor? Wir können es ja nicht direkt testen. Die Direkttestung ist bislang nur in den USA möglich, weil Schwefelwasserstoff ein sehr reaktives Gas ist. Das heißt, es bleibt nicht wirklich stabil in den Atemgasproben. Und da haben wir quasi in Europa bislang nicht die Möglichkeit. Woran machst du quasi fest oder wo entscheidest du dich dann dafür? Da glaube ich, dass jemand Schwefelwasserstoff hat. Was kombinierst du da für dich?
Ja, also erstens diese Symptome sprechen, wenn sie so vorhanden sind, dafür. Dann zweitens sehen wir oft, nicht immer, aber oft im Atemtest, dass der Test manchmal sehr unauffällig ist oder sogar eine flache Linie zeigt. Insbesondere am Ende des Tests, nach 120, 140 Minuten, gehen die Werte nicht stark nach oben, wo eigentlich die Laktulose oder die Glucose ja schon im Dickdarm angetroffen ist und die wahnsinnig vielen Bakterien dort, die diese Zuckerart stark gären sollten und zu einer sehr merkbaren Kurve, zum Aufstieg dieser Kurve führen sollten. Wenn das nicht der Fall ist und die Gase trotzdem recht niedrig bleiben, das ist dann schon immer so ein bisschen suspicious, das ist verdächtig. Das passt dann auch ganz oft tatsächlich zusammen mit diesen Symptomen und Patienten, die sagen, ich bin schon so lange an diesem Thema, ich mache den Test immer wieder, er sieht immer wieder so aus, aber mein Bauch ist eine runde Kugel wie im 9. Monat schwanger. Ich denke dann manchmal auch an Candida, aber Candida bringt schon manchmal diese Brain-Vernebelung, diese Gehirnvernebelung mit sich, aber diese anderen typischen Schwefel-Wasserstoff-Symptome sehe ich bei einer Candida-Problematik eher nicht. Deshalb spricht dieser flache Atemtest ohne Aufstieg am Ende und diese Symptome oft für eine Schwefelwasserstoff-SIBO.
Genau, diesen Anstieg von dem Atemtest hinten raus haben wir ja nur bei dem Laktulose-Test, weil die Laktulose genau. nicht aufgenommen wird. Das heißt, genau. wenn jetzt getestet wurde mit Glucose, Fructose oder so weiter und da ist es eine komplett flache Linie, daraus kann man keine Rückschlüsse ziehen. Das stimmt, ist nur bei der Laktulose tatsächlich der Fall. Und da hat Marc Pimentel mal gesagt gehabt, quasi wenn Werte über 5 glaube ich, sind dann, oder ich weiß gar nicht, das weiß ich nicht, ob es Marc Pimentel war, aber zumindest hat man sich geeinigt, über 5 ppm sind, dann ist es, spricht schon wieder dagegen. Aber da hat er sich mittlerweile auch revidiert, seitdem er selber quasi direkt testen kann.
Genau.
Dass man sehr, sehr viele Schwefelwasserstoff-SIBOs quasi über diese Methode übersieht.
Ja.
Ging es auch ganz oft schon so, dass ich Patienten behandelt habe und ich nicht davon ausgegangen bin, dass die Schwefelwasserstoff haben und sich dann von der Symptomatik her verbessern. Atemtest sieht noch schlechter aus, quasi wie davor, höhere Werte in Wasserstoff, Methan. Aber klinisch geht es dem Menschen signifikant besser. Und da hat man dann meistens tatsächlich dann wohl Schwefelwasserstoff mitbehandelt. Es gibt tatsächlich auch die Fälle, dass Patienten 3 Formen der SIBO nebeneinander haben, also Wasserstoff, Methan und Schwefelwasserstoff. Das scheinen wohl auch dann immer recht hartnäckige Patienten zu sein.
Ja, genau. Und das hat, glaube ich, jetzt der Trio Smart Test uns recht neu beigebracht, dass man tatsächlich alle 3 Gase gleichzeitig haben kann. Also ist diese Flatline nicht unbedingt immer akkurat, dass man dann annimmt, dass es doch tatsächlich nur eine Schwefelwasserstoff ist. Denn fast immer verbergen sich unter Schwefelwasserstoff-SIBO-Typen auch eine normale, quasi in Anführungszeichen, Wasserstoff- und IMO-SIBO, weil auch die Schwefelwasserstoff, wie wir schon besprochen haben, wie es die Archaeen auch machen, sie können ja Wasserstoff und Methan verwerten und in Schwefelwasserstoff umwandeln. Also so ist ja gedacht, dass sie diesen Test durch diese flache Linie, dass das überhaupt so passiert, denn die fressen quasi alle Wasserstoff- und Methangase auf und verwandeln sie dann in ein unsichtbares Gas.
Genau.
Schwefelwasserstoff.
Genau. Unsichtbar, aber riechbar. Genau. Wie gehst du dann therapeutisch vor? Also du kombinierst die, so mache ich das auch, im Prinzip die Anamnese, die Symptomatik mit eventuellen Testungen von Atemgas, eventuell vielleicht auch von der Stuhlprobe. Und dann haben wir ja wieder ein anderes Bakterium, andere Stoffwechselparameter, wo wir quasi dann auch andere Präparate einsetzen müssen. Und da haben wir ja so ein bisschen, wie bei der Testung auch, tatsächlich die Schwierigkeit in Deutschland, dass wir nicht an alle Substanzen quasi die zur Verfügung haben. Wie gehst du da vor? Was für Substanzen kann man prinzipiell verwenden? Welche davon sind hier gut verfügbar?
Ja, super Frage. Also das ist tatsächlich so bei mir, dass fast jeder Schwefelwasserstoffpatient von mir einen unterschiedlichen Behandlungsplan bekommt. Aber zusammenfassend würde ich sagen, dass ich mich sehr an die Forschung von Dr. Greg Nye in Portland in den USA momentan orientiere. Und er verwendet eine Kombination aus ein paar interessanten Mitteln quasi als First Step, als erste Behandlungsrunde. Oft ist Molybdän da enthalten. Molybdän hilft bei dem Abbau von Schwefelwasserstoff. Es verschnellert diesen Stoffwechsel. Wir sehen auch, dass Buttersäure interessanterweise bei vielen Patienten gut helfen kann, da es ja auch direkt im Dickdarm antientzündlich wirkt und das auch ein Teil dieses Teufelskreises sein kann durch die stark entzündliche Wirkung von Schwefelwasserstoff. Manche Arten von Heilerde tatsächlich können da auch sinnvoll sein. Das in USA meist benutzte Produkt ist eine Art Suspension von Moorerde, von sehr sehr reiner Moorerde. Und das gibt es ja hier auch als in verschiedenen Präparaten. Die habe ich jetzt nicht so oft in der Praxis benutzt. Ich bestelle es tatsächlich aus den USA. Und was mache ich dann noch? Und dann setze ich ganz, ganz viel Wert auf Entgiftung. Denn es gibt sehr interessante und kluge Köpfe, unter anderem aus MIT, Massachusetts Institute of Technology in Boston, die glauben, dass Schwefelwasserstoff wirklich nochmal eine ganz andere Symptomatik, aber auch wirklich Ursachengrundlage hat und dass das sehr viel mit der Chelierung der sagt man das auf Deutsch, also das Sulfat und Schwefel, was ja für den menschlichen Körper wahnsinnig wichtig ist, dass der Körper da nicht gut rankommt. Und das kann verschiedene Gründe haben und dass der Körper sich dann entschieden hat, ich produziere jetzt meine eigene Schwefelquelle. Und das ist dann diese Schwefelwasserstoffproduktion. Und wenn wir darauf achten, dass der Körper besser an Schwefel rankommen kann, indem wir entgiften und viele der Substanzen rausholen aus dem Körper, die diese Schwefel binden, kann man dort auch auf diesem Weg das Milieu, diese Grundursachen vielleicht verbessern. Also da fange ich oft an mit diesen Steps. Und dann kommt auch oft dazu, dass ich eine Schwefelauslassdiät ausprobiere. Eine kurze und knappe, wo man wirklich sehr gezielt alles mit Schwefel rauslässt aus der Ernährung und dann ganz gezielt und langsam wieder einführt, um zu sehen, wie viel spielen die Eier, die ich morgendlich esse, eine Rolle oder Brokkoli oder wie auch immer, die ganzen sehr schwefelhaltigen, wahnsinnig gesunden Lebensmittel. Da fange ich fast immer an.
Sage ich total, also diese Theorie mit dem, dass der Körper nicht an Schwefel rankommt, habe ich tatsächlich bei dir auch zum ersten Mal gehört. Ist super spannend, weil...
Ich habe es nicht erfunden.
Du hast es nicht erfunden, nee, aber du hast dich da ja toll informiert auf jeden Fall. Das bedeutet ja im Prinzip, auf der einen Seite, das, was der Körper dann produziert, soll uns quasi dienen, auf der anderen Seite macht es ein Problem. Dann ja. Ist es ja auch interessant, wenn der Schwefelauslassdiät, lassen wir wieder Schwefel weg. Damit würden wir quasi den Bedarf an Schwefel nochmal ja für den Körper erhöhen. Also es ist wirklich nicht ganz einfach.
Nee, gar nicht.
Wie gibst du dem Körper den Schwefel? Oder wie gibt's, wenn das jetzt zu komplex wird, müssen wir es vielleicht als Übersicht. Aber ich denke, das ist ganz, ganz spannend. Wie können wir den Körper da unterstützen, ihm Schwefel zu geben, ohne quasi wieder auf der anderen Seite die Schwefelwasserstoffbakterien im Darm zu füttern.
Total, total. Es wird echt kompliziert, aber ich glaube, man kann es auch kurz und knapp halten. Also das noch mal schnell zur Ernährungsweise. Wir können das nicht wirklich dauerhaft machen. Es ist nur als klinischer Test, um wirklich noch mal unser Verdacht zu stärken, dass es Schwefelwasserstoff ist, wenn Eier oder Knoblauch oder Brokkoli wirklich zu einer wirklich schnellen Verstärkung der Symptome führt, die auch unter der Auslassdiät besser geworden sind, dann ist nochmal der Verdacht nochmal gestärkt. Um dem Körper diese Schwefel zu geben, sollte man aber alles, was man nur halbwegs vertragen hat in dieser Auslassdiät und Wiedereinführung, weiterhin essen. Wenn man aber sagt, Eier führen ganz klar zu katastrophalen Symptomen, klar sollte man die auch eine Zeit lang weglassen. Was aber auch ganz toll bei vielen, aber nicht bei allen Patienten klappt, sind Magnesiumsulfat-Bäder. Vollbäder mit dem Salz Magnesiumsulfat. Ich glaube, das ist hier auch blauer Salz genannt. Epsom Salt in den USA.
Genau.
Man kann, ich glaube, da gab es mal eine Studie, wenn man eine Woche lang ein Vollbad gemacht hat, jeden Tag mit auch richtig viel, ich glaube, das war so pro Bad so ein halber Kilo oder sowas, das ist schon viel Salz, dann kann man so die Sulfatspeicher auffüllen im Körper, ohne dass es halt durch die Ernährung kommen muss und durch den Darm muss. Und wenn man das dann nach dieser Woche ein paar Mal wöchentlich macht, 2-3 Mal ein Vollbad, dann kann man so die Speicher auf diesem vollen Level halten. Und das kann bei manchen Patienten ganz toll gegen Brain Fog und viele dieser brennenden Symptomen was bringen. Natürlich weniger bei den starken Gärungssymptomen im Darm, aber das kann ganz toll auch bei der Entgiftung helfen, denn Schwefel ist ja für die Entgiftung so wichtig. Also kann man so durch diese Methode versuchen, diesen Kreislauf, der ins Stocken geraten ist, wieder zu starten.
Zwei Fragen. Wie lange würdest du dich in so einem Epsom-Salt-Bad einlegen? Und das andere ist, viele haben ja keine Badewanne, zähle ich mich tatsächlich selber dazu, reichen Fußbäder?
Tolle Frage. Das kann ich jetzt nicht so gut beantworten mit den Fußbädern. Ich bin ein Riesenfan von Fußbädern, also ich glaube, es ist besser als nichts. ich glaube, dieser Effekt von dieser transdermalen, also von der Aufnahme über die Haut, die man im Vollbart hat, das ist einfach viel effizienter. Ich würde mich da schon, glaube ich, an die Studie richten und da stand, glaube ich, 30 bis 45 Minuten. Also so ähnlich wie wenn man ein richtiges Basenbad durchführt. Also heißes Wasser, viel Basensalz und auch lange drin liegen. Dann klappt es, glaube ich, am meisten. Aber wenn man keine Option hat, dann wären auch auf jeden Fall Fußbäder eine gute Option.
Ja, finde ich auch sehr cool, dass du das mit den Basenbädern genauso sagst. Da kriegen meine Patienten Riesenaugen, wenn ich denen sage, legt euch jetzt mal eine Dreiviertelstunde in die Badewanne. Da fallen die vom Glauben ab, dass die das so lange machen müssen. Aber das braucht es halt, damit tatsächlich der Körper da regulieren kann. Das geht nicht auf Knopfdruck, dass der die Schleusen aufmacht.
Absolut.
Wie siehst du das Thema Fette? Butter, Gallensäure?
Super.
Ja.
Schwierig.
Schwefelwasserstoffbakterien, ja.
Denn da gibt es auch, glaube ich, mehrere Studien, die zeigen, dass sich diese Schwefelwasserstoffbakterien, dass Galle oder auch viel Fett quasi so wie Brennstoff auf dem Feuer sein kann. Und manchmal, wenn man da mit Ochsengalle quasi manchmal auch aus Versehen oder wenn man das nicht weiß oder mit Betain oder Cholin, alles, was die Galle fördert und verflüssigt, auch Berberitze zähle ich dazu, startet, kann man da die Symptome sehr schnell verschlimmern. Da sollte man also vorsichtig vorgehen. Es ist nicht bei jedem Schwefelwasserstoffpatienten so und ich glaube, desto besser oder desto weniger Schwefelwasserstoffbakterien tatsächlich im Dünndarm und im Dickdarm sind, desto schneller vertragen sie auch Fette und mehr Galle insgesamt und das kann sich oft recht schnell tun in der Anfangszeit der Therapie, aber auf jeden Fall vorsichtig, Galle und Fette scheinen bei vielen Patienten die Symptome zu verschlechtern, habe ich mindestens beobachtet.
Genau, also Bitterstoffe können das natürlich auch,
ja,
alles was
total
den Gallenfluss triggert. Allerdings ist es rein von der Logik her, muss es eine Dünndarmfehlbesiedlung sein, weil die Gallensäuren werden ja am Ende vom Dünndarm wieder aufgenommen. Das heißt, wenn wir eine reine Dickdarm-Schwefelwasserstoffbesiedlung hätten, da dürften die weniger Probleme machen. Du guckst so, ich korrigiere mich, wenn du da anderer Meinung bist.
Nee, das ist schon, also im Idealfall absolut so, dass 90% unserer Gallensäuren im Ende des Dünndarms aufgenommen werden. Ich denke, das ist aber gut, dass du das gesagt hast, denn es ist öfters so, vielleicht auch wegen der Entzündung im Dünndarm durch diese Schwefelwasserstoffgase. Ich sehe oft viele Schwefelwasserstoffpatienten, die tatsächlich ein Gallenmalabsorptionsproblem haben und Galle im Stuhl haben, die über die normale Grenze steigt und dann auch durch diese Galle im Stuhl Probleme mit Durchfall bekommen. Also die Galle wird nicht richtig aufgenommen im Dünndarm und ist stark abführend und entzündlich im Dickdarm. Und das ist dann oft so ein paralleles Problem, aber hat auch trotzdem viele Links und viele Grundursachen in der tatsächlichen Fehlbesiedlung im Dünndarm. Also man kann sie nicht komplett trennen, aber das macht alles noch mal komplexer mit der Galle.
Cool. Ja, auch gut, dass du das nochmal mit der Gallensäure sagst. Das ist, für mich ist tatsächlich, wenn ich bei manchen Patienten mich von der Symptomatik her entschieden habe, nicht auf SIBO zu testen, wir machen eine Stuhlprobe und ich sehe sehr hohe Gallensäuren, ist das für mich tatsächlich mittlerweile der Punkt, wo ich nach SIBO teste. Weil wir wissen, dass die SIBO-Bakterien, ich glaube, das ist nicht spezifisch, auf welche Bakterien das sind, die Gallensäure umbauen können und durch diese umgebaute Gallensäure kann die im Endteil vom Dünndarm nicht mehr aufgenommen werden. Ja. Und wir kriegen damit quasi ein sekundäres Gallensäureverlustsyndrom mit Durchfällen, Reizung der Schleimhaut, Brennen am After und so weiter.
Ja.
Und das verschwindet, wenn wir die SIBO behandeln, so häufig. Also ein primäres Gallensäureverlustsyndrom ist meines Erachtens super selten. Sekundär sehe ich es, seitdem ich die SIBO kenne, sehr, sehr häufig.
Ja, das ist super spannend und kommt, glaube ich, mehr häufiger vor, als man denkt, dass diese Gallensäuren erhöht sind. Und auch nicht bei jedem Stuhlgang, deshalb kann es auch schwierig sein, es quasi wirklich im richtigen Zeitpunkt zu finden. Denn es kann ja wirklich abhängig sein von, wie viel Fett hat die Person gegessen, wie viel Fett war in der Nahrung drin, ob es wirklich diesen Wert überstiegen hat, sodass ein Teil der Galle doch in den Dickdarm geraten ist und dann im Stuhltest nachweisbar ist. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, häufiger, wie man denkt, eine große Mitursache für Durchfall bei SIBO.
Genau, das erlebe ich auch tatsächlich. Und deswegen bin ich auch gar nicht so glücklich, wenn Patienten gallensäurebindende Mittel nehmen, weil wenn wir nicht ausgeschlossen haben, dass es was Sekundäres ist, dann behandeln wir quasi nur ein Symptom symptomatisch, obwohl wir da an die Ursache rangehen könnten. Genau, das kleine Ausflug quasi in die Gallensäuren-Bitterstoffwelt. Tatsächlich, genau, da muss man so ein bisschen differenzieren, weil ganz viele Stoffe, die wir eigentlich förderlich empfinden für den Darm, für die Verdauung, können bei der Schwefelwasserstoff-Thematik dann zu Problemen führen. Ernährung sehe ich genau wie du. Wir haben ja auch zwei schwefelhaltige Aminosäuren, Cystein und Methionin. Und wenn die Patienten dann anfangen, sich da in das Thema einzugraben, wo ist das jetzt drin? Also da ist quasi in Anführungsstrichen die Essstörung vorprogrammiert. Insofern, wenn, sollte das nur sehr, sehr kurz und knapp und auf keinen Fall wie andere Auslassdiäten dann über Wochen stattfinden.
Absolut. Ja, ganz, ganz wichtig. Dann fällt einfach viel zu viel weg. Und wir brauchen Schwefel. Wir brauchen Schwefel für so viele lebenswichtige Prozesse. Wir können es nicht weglassen.
Genau. Cool. Dann haben wir jetzt schon mal so ein bisschen Überblick. Hast du bestimmte Kräuter, die du gerne einsetzt oder auch wirklich antimikrobielle Substanzen?
Ja, das habe ich. Mit Schwefelwasserstoff bin ich aber viel vorsichtiger. Also gleich am Start sind es oft die Patienten, denen es sehr schlecht geht, die sehr sensibel sind, die gegen alles reagieren. Also das ist dann schon oft schwierig. Oregano ist relativ breit spektrumaktiv, auch gegen Schwefelwasserstoff manchmal, nicht immer. Tatsächlich habe ich von einem ganz tollen Arzt in Kanada, Dr. Preet Kangura, der sich auf Schwefelwasserstoff spezialisiert hat, gelernt, dass man mit einer Kombination aus Silberhydrosol, also quasi eine Nano-Silber-Flüssigmischung, nicht kolloidales Silber, es ist nochmal anders, wird besser ausgeleitet, nicht angereichert im Körper, und Beerentraubblätter, Uva Ursi, richtig gute Erfolge erzielen kann. Bei Uva Ursi, bei Beerentraubblättern, ist der Stoff Arbutin sehr wirkungsvoll. Der wird auch bei vielen Blasenentzündungen eingesetzt. Aber hier muss man super vorsichtig sein, sehr kurzfristig behandeln, immer unter Therapeutenaufsicht, Dosierung echt anpassen. Also das ist schon ein starkes Mittel. Studien zeigen, dass es mit zu langer Dauer Schäden, insbesondere bei den Nieren, auslösen kann. Also da bin ich echt sehr konservativ und mache lieber mehrere sehr kurze Runden mit längeren Abständen, als da zu lange zu therapieren, nie mehr als 14 Tage. Aber oft reicht das, um diese erste Schicht quasi der Schwefelwasserstoff-Fehlbesiedlung ein bisschen aufzubrechen, sodass wir symptomatisch viel weiterkommen und dann auch mehr mit den quasi klassischen Sibokräutern auch schaffen können. Das sehe ich oft.
Okay, ja. In den USA wird ja noch gerne Bismut dann eingesetzt.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein Präparat, was zum Teil sehr, sehr hilfreich ist, aber wo wir halt hier in Deutschland keinen wirklichen Zugriff dazu haben.
Ja, ich kenne ein Produkt, das ist aber jetzt auch nicht mehr hier vorhanden. Das war von Thorne, eine ganz tolle Marke, aber das habe ich jetzt auch länger nicht mehr hier finden können. Das hilft aber so, die Schwefelwasserstoffbakterien zu sensibilisieren, es scheint es mindestens. Es macht auch den Stuhlgang schwarz. Das kann auch so ein zweites Zeichen sein. Ja, da ist tatsächlich Schwefelwasserstoff da, aber es ist auch ein Schwermetall, technically, und mit zu langer Einnahme kann das auch zu erhöhten Bismutwerten im Körper führen.
Genau, ich habe Zinkacetat, verwende ich als bindendes Zinkkomponente. Weiß nicht, setzt du das ein?
Ja, manchmal tatsächlich. Es ist ähnlich so wie bei der L-Reuteri-Geschichte. Ich muss immer so abwägen, wie viele Supplements empfehle ich jetzt. Wenn die Liste einfach zu lang wird, dann bleibt das oft manchmal weg oder kommt erst später in Gebrauch. Vielleicht tausche ich es mit der Buttersäure aus oder mit dem Molybden, wenn es nicht ausreichend für den Brain Fog gemacht hat. Auch Hydroxy-B12 als Spritze macht Neurale Jacoby auch ganz oft, glaube ich, dass diese Form von B12 auch dazu führt, dass mehr Schwefelwasserstoff quasi aus dem System genommen wird. Das ist auch spannend. Mache ich aber auch jetzt nicht bei jedem Patienten. Also eher nur, wenn der B12-Spiegel es auch eigentlich braucht dann und wenn benötigt. Die offen dafür sind.
Ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kriege auch immer wieder die Nachrichten, ich habe auf Instagram das und das und das gesagt, warum bekomme ich das nicht in meine Therapie?
Ja.
Ich so, ja, du kannst auch 40, 50 Supplements nehmen.
Total.
Aber in unserer Aufgabe als Therapeut ist quasi, sich auf das Wirksamste und Wichtigste zu fokussieren und quasi die Therapie aber auch so zu gestalten, dass sie noch durchführbar ist.
Mhm,
ja, das
total.
Ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der manchmal ein bisschen, der nicht gesehen wird. Ja, deswegen geben wir tatsächlich nicht alles parallel, was wir wissen.
Genau, gut, dass du das sagst. Das ist echt so wichtig und es ist ja auch der Job, dass man weiß, bei welchem Schritt muss was rein in den Plan und wie geht man diesen langen Weg und nicht nur alles sofort reinballern, denn es hat alles so wirklich sehr interessante und wahnsinnig komplexe Zusammenhänge und das muss, die Reihenfolge macht da wahnsinnig viel aus und auch, wie gesagt, wie du gesagt hast, die Toleranz des Patienten, man kann nicht 40 Mittel verschreiben und empfehlen, das geht einfach nicht. Ja.
Du hast in einem Nebensatz noch was gesagt und zwar Pausen zwischen den Therapien. Ich weiß, dass das zum Teil empfohlen wird. Von meinem Verständnis her macht das tatsächlich wenig Sinn, weil das ist ja, wenn wir angenommen antimikrobielle arbeiten, jemand hat eine Nasennebenhöhlenentzündung, ich gebe ein Antibiotikum, dem Patient geht es besser, aber noch nicht gut, dann mache ich ja auch nicht ein, zwei Wochen Pause und gebe dann das nächste Antibiotikum, sondern ich gebe es nahtlos, weil sich man nicht möchte, dass die Bakterien sich wieder erholen können. Genau. Da würde mich deine Meinung interessieren, wie du dazu stehst und wenn du sozusagen das tatsächlich sinnvoll findest mit Pausen, warum? Würde mich einfach tatsächlich da mal interessieren.
Ja, total. Da hätte ich mich, glaube ich, klarer ausdrücken sollen. Also ich mache da Pausen mit diesem Bärentraubblätterpräparat, heißt aber nicht, dass ich zwischen den Pausen nicht antimikrobiell arbeite, dass ich aber dieses eine Präparat nicht länger als 2 Wochen und dann gleich wieder nochmal mache, sondern mache das 2 Wochen lang und dann setze ich irgendwas anderes, wie zum Beispiel Oregano, manchmal auch Grapefruitkernextrakt. Das ist jetzt nicht so mein liebstes Mittel, aber es scheint bei Schwefelwasserstoff manchmal auch was zu tun, was zu bewirken. Das kommt dann in Einsatz und wir schauen dann auch, dass wir die Therapie ohne große Pausen gestalten, denn auch bei SIBO ist es so, dass man in diesen Zwischenzeiten schon einen Rückfall bekommen kann oder dass sich die Symptome wieder verstärken. Aber hauptsächlich bei diesem einen Präparat, bei diesem einen Kräuterpräparat versuche ich da nicht zu lange und nicht zu oft zu therapieren und fülle einfach die Pausen dazwischen mit anderen Mitteln.
Super, okay, cool, ja. Dann haben wir noch eine Sache vielleicht, die noch interessant ist, und zwar gibt es ja diese postinfektiöse Entstehungsgeschichte und da hat Marc Pimentel ja mittlerweile ganz klar gesagt, wenn wir sowas haben, wenn Anti-CDDP ins Spiel kommt, Antivinkulin, dann kann es sich quasi nur in 2 Richtungen entwickeln, entweder Wasserstoff-SIBO oder Schwefelwasserstoff-SIBO. Ja, das ist, finde ich, ganz, ganz interessant, weil dann müssen wir quasi ja auch in den Aspekten daran gehen, Antivinkulin im Prinzip auch zu diagnostizieren, weil dann wissen wir ja letzten Endes, warum hat unser Patient sowas. Gibt es da noch für dich andere Auslöser oder wichtige Punkte zu dieser postinfektiösen Entstehungstheorie?
Also die ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant und spannend und relativ neu. Und ich glaube, das wird dauern, wie bei allen neuen Erkenntnissen in der Medizin, bis es wirklich in jedermanns Kopf ist, dass man vorsichtig sein muss mit Lebensmittelvergiftungen. Denn die meisten Menschen nehmen das einfach total in Kauf. Ich hatte eine Patientin, die hatte schon 8 oder 9 hinter sich, weil sie wahnsinnig gerne reist nach Indien, nach Asien, nach Südamerika. Und das war immer einfach ein Teil der Reise. Und dann irgendwann nach der 5., 6. Episode ging es mit den Darmbeschwerden los. Also es ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass wir da dieses Wissen wirklich mit uns und in den Urlaub mittragen und da einfach gewisse Vorsichtsmaßnahmen, Common Sense, Hygieneregeln etc. ergreifen. Und auch wenn schon mal mehrere Vergiftungsepisoden vorhanden waren, ich glaube, der Dr. Pimentel oder jemand anders hat es gesagt, dann muss man essen wie eine schwangere Frau. Man muss einfach wahnsinnig vorsichtig sein, welche Risiken man eingeht und versuchen, keine weitere Infektionen reinzuholen, denn jedes Mal erhöht sich das Risiko nochmal mehr und mehr oder die Symptome verschlimmern sich, die Antikörper werden noch hartnäckiger eingebettet, dieser autoimmuner Prozess. Ich weiß aber auch nicht genau, ob oder was dazu führt, dass man entweder Wasserstoff oder Schwefelwasserstoff bekommen kann oder ob es eine Mischung ist, da wir das jetzt mit dem Trio Smart wissen, dass es tatsächlich beides sein kann. Es scheint aber, dass E. coli und Klebsiellen oft die problematischen Erreger sind oder mindestens die 2 Haupterreger, habe ich gehört, nach der Gastroenteritis. Und wir wissen, dass Klebsiellen sich auch umwandeln können, um Schwefelwasserstoff zu produzieren. Aber ja, das ist einfach super interessant und neu.
Mega spannend, ja. Wir machen ja auf jeden Fall auch nochmal eine Folge zu den ganzen Ursachen. Das ist ja auch immer etwas, was unsere Patienten wahnsinnig umtreibt, weil auch immer wieder gesagt wird, wie wichtig es ist, die Ursache rauszufinden. Insofern, total, da werden wir auch nochmal intensiver sprechen. Sehr cool. Ich finde, die Folge ist richtig gut geworden. Schwefelwasserstoff ist ein ganz, ganz spannendes Thema und vielen, vielen Dank für deinen vielen spannenden Input. Ich sehe meine ganzen Patienten jetzt schon im Epsom Salt Beta sitzen.
Ja, der Preis geht jetzt nach oben.
Der Preis geht auf jeden Fall nach oben.
Riesen Säcke kaufen.
Sehr cool. Lauren, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft, oder?
Okay, wunderbar.
Ciao.
Ciao, ciao, mach's gut.